Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das griechische Drama geht weiter. Das Referendum über die Sparmaßnahmen oder über den Euro ist zwar abgesagt, doch die politische Zukunft offen. Wie verfolgen die Griechen ihr politisches Schicksal? Wer sind die Politiker, die sich in Griechenland bekämpfen? Wie wichtig sind die alten Familienclans? Und was hält man im Mutterland der Demokratie davon, dass das Referendum nun abgesagt ist? Antworten hat Werner van Gent, die Fragen stellt Urs Sigrist.
Das Tagesgespräch.
Werner van Gent, Griechenland ist politisch im Chaos. Sie sind in Athen. Wie sieht das Chaos dort aus?
Also man sieht das Chaos noch nicht, heute nicht. Es ist nicht so wie die Bilder, die Sie in den vergangenen Monaten gesehen haben, dass immer wieder Demonstrationen gab und so weiter. Das gibt es nicht. Die Leute sind aber nicht sehr fröhlich. Das ist das, was man, wenn genau hinschaut, sieht.
Sind Sie auch am Diskutieren in den Bars, auf der Straße, im Bus? Wird da überall diskutiert, die politische Lage?
Es ist natürlich das Hauptthema, aber es sind nicht Diskussionen, wie Sie sich jetzt das so vorstellen können. Es ist eher so, man fragt ja, was hältst du von der Lage? Und die Antwort ist, ich weiß es auch nicht. Also eine gewisse Ratlosigkeit und man versucht dann einfach zur Tagesordnung überzugehen.
Eben, es wird auch normal gearbeitet, also politischer Ausnahmezustand jetzt auf den Straßen ist nicht, aber im Parlament.
Im Parlament tatsächlich, aber das Parlament war schon immer sehr abgehoben vom übrigen Athen, vom übrigen Griechenland. Ich war gerade in einer Druckerei und dann hat natürlich der Druckereiinhaber hat zunächst gefragt, ja, was meinst du denn? Du weißt ja viel mehr. Ich konnte ihm dann leider auch nicht sehr viel weiterhelfen und dann haben wir über das Geschäft gesprochen.
Wie reagieren denn die Medien? Gibt es da Sondersendungen, Live-Übertragungen, alles zusammen und ständig? Oder ist man da auch eher zurückhaltend, so wie Sie jetzt vorhin diese Differenz auf der Straße und im Parlament geschildert haben?
Nein, die Medien sind fast rund um die Uhr beschäftigt mit diesem Thema. Und die Leute, die dann schauen, das ist auch, ich habe das immer wieder gesehen in Bekanntschaft, in Bekanntenkreis, dass die Leute dann mitschauen und einfach gleich wie im Gespräch sagen, naja, was soll das? Aber sie hören nicht auf, sie schauen zu und hören zu und manchmal stundenlang und am Ende. Sogar wenn man etwas eine gewisse Distanz hat, dann ist man nach 2-3 Stunden Medienkonsum in Griechenland sehr nah daran, ratlos zu sein.
Also diese Ratlosigkeit, Sie sagen es jetzt schon das zweite Mal, das scheint so eine Art auch wie Grundstimmung zu sein in Griechenland. Ist das richtig?
Das ist absolut richtig. Die Politik auf der einen Seite, das Parlament, Sie haben es erwähnt, ich würde sagen, die Glaubwürdigkeit der Politiker ist auf ein Null, auf absolut Null oder unter Null gesunken. Man glaubt den Leuten nicht mehr, die im Parlament, auch wenn sie etwas gut tun wollen, man glaubt nicht, dass sie irgendwo irgendetwas noch für Griechenland, für den Normalbürger in Griechenland erreichen können.
Häufig hat man in den letzten Wochen und Monaten auch über den Druck auf der Straße berichtet, über die Protestaktionen, die Demonstrationen. Mir scheint fast im Moment, wo dieses Chaos doch da ist politisch, im Moment sind diese Demonstrationen zurückgegangen oder täuscht dieser Eindruck, weil man sich einfach schon dran gewöhnt hat.
Nein, es stimmt wirklich, dass dieser Druck, es ist interessanterweise am 28. Oktober vor einer Woche, der Nationalfeiertag, da kam es nochmal wieder zu einer fast national breite Protestbewegung gegen die Politiker, gegen alles, was mit der Politik zu tun hat. Da wurde zum Beispiel Staatspräsident Papoulias schwer beschimpft von den Leuten als Verräter. Und das hat in Griechenland doch sehr viel ausgelöst und da war man schockiert. Wir müssen immer sehen, diese Proteste, die man immer wieder gesehen hat am Fernsehen, das ist immer nur ein kleiner Teil der griechischen Öffentlichkeit gewesen. Das waren die Gewerkschaften, das waren einige Parteien, vor allem die Kommunisten und das waren auch Leute, die wirklich empört waren über das, was da geschieht. Diese Empörten sind schon mal nicht mehr da und die Politiker, die politischen Parteien und die Gewerkschaften, die sind auch ziemlich, ich würde sagen, schockiert über das, was in den letzten Tagen passiert. Sie wissen auch nicht, wie weiter.
Noch eine Frage vielleicht zur Stimmung. Im Beitrag, im Rendezvous vorhin haben wir gehört, dass viele Griechen, Griechinnen auch den Eindruck haben, dass die EU über das Schicksal Griechenlands entschieden hat. Ist das auch ein Eindruck, der häufig geteilt wird?
Ja, dass man natürlich einen Teil der Souveränität verloren hat, das hat auch Ministerpräsident Papandreou vor einiger Zeit schon gesagt. Das hat neulich der Finanzminister Deutschlands, Wolfgang Schäuble, nochmal gesagt. Das ist eine Tatsache. Die Regierung konnte nicht anders tun als zustimmen, dem zustimmen, was die Troika, die EU, Zentralbank und Währungsfonds zusammen mit der griechischen Regierung ausgehandelt hatten. Also da gab es einen ganz, ganz kleinen Spielraum. Und das wissen die Leute. Und sie fühlen sich auch davon natürlich in ihrer Würde verletzt.
Also Würde und Stolz sind verletzt, wenn die EU diesen Druck macht?
Das ist so, absolut.
Werner van Gent, die politische Situation in Griechenland, die ändert sich ja praktisch von Stunde zu Stunde. Es kommt zu dramatischen Entwicklungen, ist es in den letzten 24 Stunden gekommen. Fast italienische Zustände, wenn man das von außen betrachtet. Wie außergewöhnlich ist das für die Politik Griechenlands?
Es ist außergewöhnlich. Was in den letzten Tagen hier gelaufen ist, das ist außergewöhnlich. Ich würde den Vergleich mit Italien nicht allzu stark strapazieren. Wenn Sie jetzt zum Beispiel gestern Abend gesehen hätten, wie der Präsident der Nea Demokratia, also der Oppositionsführer Andonis Samaras, wie er wütend, also wirklich, er ist ausgerastet im Parlament und hat fast geflucht und die Regierung verflucht und ist dann wütend mitsamt seiner Fraktion rausmarschiert. Das war keine Geste, das war kein Theater mehr. Das war echt und das macht es eben auch etwas, das sieht man, da ist wirklich etwas los und es ist nicht nur Theater.
Aber das ist tatsächlich Ausdruck der außergewöhnlichen Situation und nicht auch immer ein Stück Inszenierung.
Nein, Inszenierung, das gehört überall auf der Welt zur Politik, aber in diesem Moment wird sehr wenig inszeniert in Griechenland. Und wenn man jetzt sieht, der Papandreou ist dann nachher, nachdem Samaras das Parlament verlassen hatte, ist er gegangen, hat sehr ruhig gesprochen. Natürlich war ein Kalkül dabei, was er erzählt hat. Er hat so gesprochen, wie wenn er etwas verkaufen wollte. Er wollte verkaufen, dass das, was in den letzten zwei Jahren gegangen ist, dass das ein großer Erfolg war. Und das glauben ihm einfach die Leute nicht mehr, das ist ganz klar. Aber das Theater, was man früher mal schon gesehen hat, in Wahlveranstaltungen und so, das gibt es jetzt viel weniger. Also auch die Politiker stehen wahnsinnig unter Druck von der Straße. Sie spüren diesen Druck, wissen aber nicht genau, wie da angemessen darauf zu reagieren.
Und auch die Figur des Finanzministers von Venizelos, der ja als Brutus hier in den Medien dargestellt wird, als der Mann, der eben seinem eigenen Premierminister praktisch in den Rücken gefallen ist. Also auch diese Sicht des Theatralischen würden Sie in dem Fall wahrscheinlich nicht zustimmen.
Nein, Evangelos Venizelos war ein sehr ambitionierter Politiker, ein hervorragender Rhetoriker, ein hochintelligenter Politiker und der hatte seine Karriere wahrscheinlich ganz anders geplant. Also, dass er jetzt dieses Programm durchsetzen muss gegen den Willen seiner Fraktion in der Partei, das war nämlich man nennt das den tiefen PASOK, die tiefen Sozialisten, die Ursozialisten in der PASOK, dass er jetzt gegen diese Leute, die immer gesagt haben, wir sind der Staat und der Staat ist für alle da und wir kanalisieren die Pfründe und so weiter und das Geld, dass er jetzt gegen diese Fraktion handeln muss, er weiß ganz genau, dass das Ende seiner Karriere, seiner politischen Karriere bedeutet. Aber er hat es dennoch gemacht. Insofern hat er, kann man nicht sagen, dass er Papandreou in den Rücken gefallen ist.
Also Sie spüren auch eine gewisse Ehrlichkeit dieser Politiker angesichts dieser schwierigen Situation?
In der Regierung schon. Ich meine, was Papandreou gestern im Parlament erzählt hat, das war nicht die ganze Wahrheit. Das wissen die Leute. Die ganze Wahrheit ist sehr viel düsterer und hat sehr viel weniger Aussichten. Also dieses Sparprogramm, dieses Reformprogramm wird Griechenland über 15 Jahre, über 20 Jahre lang begleiten. Und man weiß, dass es dann nicht sehr viel besser geht für den Normalverbraucher in Griechenland. Das ist einfach, das kann man ausrechnen, das wissen die Leute. Und das hat Papandreou nicht gesagt, insofern nicht ehrlich. Ehrlich dann doch wieder, dass er gesagt hat, und auch Venizelos, dass er gesagt hat, wir haben keine Alternative. Das haben wir bekommen von Europa und das ist das Maximale, was Europa geben kann. Sehr viel mehr, als irgendein anderes Land bekommen hat. Und insofern dann doch wieder ehrlich, dass sie sagen, wir müssen jetzt da durch.
Also das weiß man beispielsweise, dass eben Irland sich beklagt, sehr viel härter angepackt worden zu sein als Griechenland.
Das weiß man, genau. Und man weiß auch, dass zum Beispiel in Portugal und in Italien die momentan die Zinskosten, die Zinsbelastung sehr viel höher ist als in Griechenland. Griechenland zahlt ja fixe Zinsen für diesen enormen Schuldenberg. Und man weiß, dass momentan in Spanien, Portugal und Italien ganz anders aussieht.
Nun stehen wir ja vor der Vertrauensabstimmung für Papandreou im Parlament. Wie das rauskommen wird, das weiß man nicht. Da wird es auf jeden Fall sehr, sehr knapp. Ich möchte deshalb direkt zu der Frage gehen, die Nea Demokratia, also die Oppositionspartei, hat ja ein gewisses Einlenken für eine Übergangsregierung auch gemacht. Wie ist es zu diesem Einlenken gekommen? Denn das ist ja doch ein Vorgang, den man eigentlich während Wochen und Monaten auch in Griechenland selbst erwartet hat. Die Griechen haben dazu aufgerufen. Wie ist dieses plötzliche Einlenken zu erklären?
Das Spiel, wenn ich jetzt das Wort Spiel verwende, mit einiger Vorsicht, aber das Spiel mit dem Referendum durch Yorgos Papandreou hat natürlich ausschlaggebend dazu beigetragen. Ob es wirklich ein Kalkül war, ein Spiel, oder dass es eine Notreaktion, eine Panikreaktion war, das weiß ich heute noch nicht. Tatsache ist, dass dieser Schachzug von Papandreou der Opposition plötzlich gezeigt hat, wir müssen jetzt Position beziehen. Und das Gleiche hat ja Europa schon seit längerer Zeit gefordert von der Opposition. Sie haben gesagt, mach mit, weil es gibt keine Alternative. Und das wollte Samaras nicht bis vor einigen Tagen. Und gestern hat er dann gesagt, okay, ich werde einer Regierung der nationalen Einheit zustimmen. Hat das dann aber als von der anderen Seite, als von Papandreou, darauf eigentlich nicht die erwartete Antwort kam, nämlich die Antwort, okay, dann werde ich jetzt als Ministerpräsident zurücktreten. Als diese Antwort nicht kam, dann hat Samaras auf Druck seiner Partei auch wieder begonnen, zurückzukrebsen. Und dann kam es eben zu diesem Wutausbruch im Parlament und zu einer Situation, die eben im Tagesgespräch heute bei den Leuten wirklich nur Ratlosigkeit ausgelöst hat. Sind diesen Politikern dann überhaupt noch zu helfen.
Können denn die überhaupt zusammen? Ich denke jetzt auch daran, dass ja Griechenland keine Tradition mit Koalitionen hat, dass es das praktisch noch nie oder nur einmal nach dem Bürgerkrieg, nach der Militärdiktatur sehr kurz gegeben hat.
Und das war keine gute Erfahrung anfangs der 90er Jahre. Da erinnere ich mich noch sehr gut daran. Koalitionsregierungen sind keine Tradition. Erschwerend kommt hinzu, dass diese zwei Herren, also Yorgos Papandreou und Andonis Samaras, sich sehr gut kennen, aber nicht können miteinander. Sie haben zum Beispiel in Boston, als sie dort beide studiert haben, sind ja gleich alt, haben sie sogar zeitweise ein Zimmer geteilt. Das hat aber nicht zu einer Verbundenheit geführt und ich glaube, dass die persönliche Rivalität zwischen beiden heute auch noch eine große Rolle spielt. Nicht ausschlaggebend, aber doch eine wichtige Rolle.
Nun sind ja Papandreou, Venizelos oder eben auch Samaras, kommen alle aus großen griechischen Familien, aus griechischen Clans. Wie sehr spielt das eine Rolle? Wie sehr prägt das auch diese ganze Streitkultur in der griechischen Politik?
Es spielt eine Rolle. Es ist klar, dass die sogenannte Zeichia, also die Chemines, nannte man einfach die großen Familien früher immer, weil Chemine, das war der Inbegriff von Wohlstand, vor allem in den großen Villen im Norden Athens hatte man ja ein Chemine, ein Normalbürger hatten so etwas nicht, also nannte man diese Familien Dazeikia, also die Chemines, und die haben das Geschehen in Griechenland immer maßgeblich bestimmt. Aber wichtiger als die Rivalität zwischen diesen Familien, glaube ich, ist die der politische Herkunft, also vor allem die Erinnerung am Bürgerkrieg, der Bürgerkrieg, der direkt nach dem Zweiten Weltkrieg dieses Land verheerend heimgesucht hatte, das spielt bis heute noch eine Rolle. Also das sind zwei Lager, die miteinander nicht zusammenkommen können. Vor allem das rechte und das linke Lager, dann die Kommunisten, die auch noch eine wichtige Rolle spielen in dieser ganzen dramatischen Entwicklung, weil sie alles getan haben über die Gewerkschaften, dieses Rettungsprojekt oder Rettungsplan zu torpedieren. Aber wichtig ist doch die Trennung zwischen den konservativen Neodemokratie und PASOK. Da spielt immer noch ein Stück Bürgerkrieg eine Rolle.
Das ist eigentlich überraschend, denn das ist ja doch schon sehr, sehr lange her. Warum hält das so lange?
Ich glaube, dass die griechische Gesellschaft hier sehr viel weiterentwickelt ist als die Politik. Die Politik ist zurückgeblieben. Sie sehen, dass wenn jetzt etwas passiert im Parlament, wenn zum Beispiel die Fraktion zusammenkommt, dann ist immer der Fraktionschef, das heißt der Ministerpräsident oder der Oppositionsführer, der spricht. Und die Parlamentarier sitzen da und hören zu. Es gibt keinen Dialog. Es kam gestern mit Mühe und Not zu einem gewissen, durften einigen Parlamentarier dann etwas sagen während der Fraktionssitzung. Im Wesentlichen sind es Patriarchen, die bestimmen, wo es durchgeht. Und deshalb blockiert das. Es ist nicht eine Demokratie, eine ausgewachsene Demokratie. Es ist eine sehr vertikale Befehlsdemokratie, wenn man das so sagen kann. Also ein patriarchalische. Und das ist eben das, was die Gesellschaft, die griechische Gesellschaft, eigentlich gar nicht mehr will. Also man kann sogar eine Parallele zu den Entwicklungen im Orient sehen, in Arabien, wo man auch die Patriarchen nicht mehr haben wollte. Nicht ganz so extrem wie in Tunesien zum Beispiel, aber es ist doch dieses Gefühl, was die Leute haben.
Das heißt, diese Machthaber, diese Clans, die beiden Familien, die eben die beiden großen Parteien auch dominieren, das ist eigentlich ein System, das jetzt fast ein bisschen als überaltert und auch schon abgehalftert beschreiben.
Ja, nicht nur ein bisschen, ich würde sagen total abgehalftert, weil dieses System hat überlebt, indem es der Staat dadurch aufgebläht wurde. Diese Parteien, diese patriarchisch strukturierte Parteien, haben nur deshalb überleben können, weil sie immer den Staat größer gemacht haben, ihre Wähler, ihre Familien und so weiter und Neffen und Cousinen haben sie in den Staat reingeschleust. Der Staat wurde dann extrem groß, also man sagt 750.000 Staatsangestellten. Österreich mit ungefähr der gleichen Größe hat nur etwa 150.000 Staatsangestellten, völlig aufgebläht. Also ich sage manchmal, man kann das auch vergleichen mit einem Ölstaat, wo man auch alles, die Öleinnahmen dann verteilt über das Volk. Das große Problem ist, dass das Öl jetzt eben plötzlich nicht mehr fließt. Also ist ein Ölstaat ohne Öl geblieben.
Eine schwierige Situation. Im Zusammenhang mit Griechenland haben wir in Europa, auch hier in der Schweiz, die Diskussion geführt, wie viel Demokratie braucht es. Hat man diese Demokratiediskussion in Griechenland so auch geführt im Zusammenhang mit dem Referendum?
Nein, das Referendum hat die Leute wirklich auf dem falschen Bein erwischt. Also das hat man nicht als einen Ausdruck größter Demokratie betrachtet, wie man das jetzt zum Beispiel in der Schweiz sehen würde oder in anderen europäischen Ländern, wo man noch so gerne über zentrale Fragen Europas in einem Referendum etwas sagen wollte. Hier hat man sofort mit größtem Misstrauen reagiert und hat gesagt, dieser Papandreou will mit diesem Referendum etwas ganz anderes erreichen. Er will selber an der Macht bleiben, er will das als Instrument verwenden, um weiterhin regieren zu können. Das, was man überall hört in den Gesprächen, ist, dass die Leute sagen, wenn schon Demokratie, dann Wahlen, Neuwahlen. Aber gleichzeitig weiß man, dass Neuwahlen in dieser Situation vielleicht gar keine bessere oder stärkere Regierung hervorbringen wird. Auch da wiederum, Entschuldigung, dass ich es wiederhole, das Wort Ratlosigkeit.
Diese Ratlosigkeit, ist es auch eine Ausweglosigkeit, also dass man gar nicht weiß, wie das alte System zerschlagen, nicht weiß, was Neues kommen soll?
Genau, also man weiß, dass mit allen Griechen und Griechinnen, mit denen ich spreche, man weiß, dass dieses alte System mit diesem zentralen, unflexiblen, ineffizienten, korrupten Staat und mit den Politikern, die dazugehören, die dem eigentlich geholfen haben zu entwickeln, dass das nicht weitergeht. Man weiß das, aber man weiß nicht, wie man aus dieser Situation rauskommt. Es ist natürlich schwierig, ein Land von Grund an, von Null an neu zu strukturieren in einer wirtschaftlichen Krisensituation.
Sie haben vorhin den arabischen Frühling angesprochen. Da haben ja vor allem auch die Jungen eine Rolle gespielt. Gibt es denn diese Internetgeneration, hat man ja im arabischen Frühling gesagt, gibt es denn diese Internetgeneration, die politisch aktiv wird, in Griechenland gar nicht?
Die gibt es schon. Und es gab gestern zum Beispiel in einer der vielen Fernsehsendungen, hat man plötzlich eine junge liberale Politikerin gesehen und gesagt, hört doch endlich auf uns. Wir sind da, wir haben unsere Blogs. Wir sagen das und das und hört auf zu streiten, macht das, was gemacht werden muss. Also es war jetzt ein Aufschrei. Sie war richtig am Ende und sie hat gesagt, man hört mir nicht zu, weder im Parlament noch draußen. Diese Generation gibt es, aber das Gefährliche ist, dass ein Teil dieser Generation momentan alles tut, um aus dem Land wegzukommen. Man sucht Stellen in Europa, in der Schweiz auch, in Übersee, nur um wegzukommen, weil hier für die Leute, für diese jungen Leute keine Perspektive ist.
Werner van Gent, Sie leben schon lange in Griechenland, verfolgen das Geschehen dort schon lange. Womit rechnen Sie jetzt in den nächsten Wochen, Monaten?
Wenn ich das sagen könnte, also ich weiß noch nicht mal, was morgen ist, was passiert bei diesen Vertrauensabstimmungen, ich kann es nicht abschätzen. Wenn Papandreou diese Vertrauensabstimmung gewinnt, wird er dann weiter regieren, wie wenn nichts geschehen ist? Das wäre genau das, was die Leute nicht wollen. Wird die Opposition weiterhin zurückkrebsen oder gibt es doch noch eine Möglichkeit zu einer Regierung? Was wird diese Regierung machen können? Das sind die Fragen, die in den nächsten 24 Stunden beantwortet werden müssen. Dann ist die nächsten Wochen, haben Sie angesprochen, da ist die Frage, wird das Geld aus Europa kommen? Das Geld aus Europa muss bis Mitte Dezember da sein, sonst ist das Land zahlungsunfähig. Kann das Geld aus Europa kommen, wenn die Politiker sich nicht einigen, wenn es eine nicht funktionierende Regierung gibt? Das sind alle Fragen, worauf ich leider auch keine Antwort geben kann.
Nationaler Notstand, eine schwierige wirtschaftliche Situation, eine Sanierung und möglicherweise ein Wahlkampf, das ist sehr viel für ein Land, für Griechenland.
Das ist fast zu viel, würde ich sagen, weil die Nerven liegen schon jetzt blank. Das merkt man also, auch das merkt man im Alltag. Ich habe das zu Beginn gesagt, man sieht fast keine lächelnden Gesichter. Man merkt aber auch, wenn etwas passiert, die Leute sind sehr, sehr nervös und sehr gereizt.
Werner van Gent, besten Dank für das Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.